Ja, wunderschön hier zu sein. Ich darf Sie in den Weltraum entführen. Und wer kennt die italienisch-amerikanische Ökonomin Marianna Mazzucato? Wer hat der Name schon gehört? Das war die Lieblingsökonomin von Robert Habeck, spricht nicht unbedingt für Sie. Und ich habe ein Buch gegen Sie geschrieben, weil Ihr Argument ist, wir müssen es nur so machen wie die Mondlandung. Die Mondlandung war ja ein toller Erfolg. Das wurde überwiegend mit einer staatlichen Institution gemacht, mit der NASA. Und daraus leitet sie ab, wenn wir es nur immer so machen, dann funktioniert es auch. Und ja, die Mondlandung war vielleicht die größte historische Leistung in der Geschichte, aber auch natürlich teuer erkauft. 4,5% vom Bruttoinlandsprodukt, 400.000 Menschen, die dafür gearbeitet haben, in 20.000 Unternehmen. Trotzdem eine tolle Sache. Was sie nicht erzählt, und das mache ich jetzt, dass nach 10 erfolgreichen Jahren in den 60er Jahren 50 Jahre mit einem totalen Desaster in der bemannten Raumfahrt folgten. Diese Geschichte kommt bei ihr nicht vor. Sie wissen es, nach Apollo kam das Space Shuttle, was Sie hier sehen. War mal kalkuliert mit 5 Milliarden Dollar Entwicklungskosten, 5 bis 10 Millionen Dollar pro Flug. Am Ende hat jeder Flug 1 bis 1,5 Milliarden Dollar gekostet. Man hat sich das schön gerechnet, weil man hat gesagt, wir fliegen pro Jahr 140 Mal. Tatsächlich ist man in 30 Jahren 135 Mal geflogen. Dann gab es noch zwei Unfälle mit 14 Toten und dann wurde das Programm eingestellt. Diese Geschichte erzählt sie nicht. Ja, und nach diesen zwei Unfällen und nach der Einstellung des Programms, da waren die Amerikaner nicht mehr selbst in der Lage, mit eigenen Raketen zur internationalen Raumstation zu kommen. Sie mussten sozusagen per Anhalter durchs Universum in völlig veralteten Sojus-Raketen der Russen fliegen, eng eingequetscht und natürlich zu Monopolpreisen, weil klar, kann man den Russen nicht mal verdenken, die haben dann gesagt, die haben ja keine andere Möglichkeit, also nehmen wir Monopolpreise. Das hat von 2011 bis 2020 gedauert. Und als die NASA völlig verzweifelt war und gesehen hat, es funktioniert nichts mehr, da kam dann etwas, das haben die bezeichnet, in Amerika kennt man das, ich kannte den Begriff gar nicht, weil ich bin kein Football-Fan, Hail Mary. Pass. Wer kennt das Hail Mary? Das ist ein Pass in letzter Sekunde, wenn alles nicht mehr funktioniert, wenn man schon so gut wie verloren hat, setzt man alles auf keine Karte und haben gesagt, okay, dann lasst uns mal versuchen mit diesen verrückten privaten Raketenbastlern à la Elon Musk. Die meisten waren ja total skeptisch und haben gesagt, also mit den Leuten fahren wir es komplett vor die Wand jetzt. Ja, aber was ist passiert? Das Gegenteil ist passiert. 30. Mai 2020, das erste Mal bringt wieder eine amerikanische Rakete von amerikanischem Boden amerikanische Astronauten zur ISS. Nur diesmal war es eine private Rakete, gemacht von SpaceX, nicht so wie die NASA es vorgeschrieben hat, sondern so wie Musk sich das ausgedacht hat. Das war der 30. Mai 2020. Und was hatte sich geändert? Auch die Raketen früher, zur Zeit des Apollo-Programms, wurden ja nicht von der NASA selbst gebaut, sondern von privaten Unternehmen. Aber die wurden minutiös angeleitet von der NASA. Warum? Weil Politiker und Beamte ja denken, dass sie alles am besten wissen. Und genau das müsst ihr so machen, den müsst ihr einstellen, dieses Subunternehmen ganz genau vorgeschrieben. Kann mal funktionieren, aber hat dann zunehmend nicht mehr funktioniert und war vor allen Dingen total teuer, weil abgerechnet wurde nach einem sogenannten Cost-Plus-Programm. Was heißt es Cost-Plus? Die haben vor allen Dingen eine Angst gehabt, der Unternehmer darf nicht zu viel verdienen. Das müssen wir verhindern. So ein neidischer Beamter, ja, der guckt da genau drauf. Also die geniale Idee, wir sagen euch, weist eure Kosten nach. Und dann dürft ihr noch mal 8 bis 10% draufschlagen. Ergebnis, wenn ich natürlich so ein Incentive habe, dann treibe ich die Kosten in die Höhe. Ein führender Mitarbeiter damals von einem der größten Unternehmen hat mir gesagt, unser bestes Produkt war unser Overhead. Weil wenn wir 1 Milliarde Kosten gehabt haben, haben wir 100 Millionen verdient. Wenn wir 3 Milliarden Kosten gehabt haben, haben wir 300 Millionen verdient. Also haben wir den Overhead aufgebläht, bis dann bei uns nur noch 1.000 Leute in der Fabrik gearbeitet haben und 14.000 in der Verwaltung. Das war das Cost-Plus-Programm. Der Musk hat gesagt, so ein Blödsinn mache ich nicht mit. Und dann gab es tatsächlich auch ein paar vernünftige Leute in der NASA, die haben gesagt, wir machen das anders. Der Musk sagt, wir machen folgendes Modell. Wir machen es wie bei FedEx oder UPS. Ihr zahlt dafür, dass ich euch was von A nach B bringe. Ich bringe eure Astronauten in die internationale Raumstation oder bringe Satelliten ins Weltraum und dafür bezahlt ihr mir einen Festpreis, X. Und was ich dann spare an Kosten, ist mein Gewinn. Da war dann ein ganz anderer Incentive da, nämlich Incentive zu sparen. Und jetzt die absolut sensationelle Zahl. Wenn Sie die Kosten vergleichen, die sogenannten Launch Costs vom Space Shuttle mit den Kosten, die Musk heute hat, die Eigenkosten mit einer Falcon 9 ein Kilo ins Weltraum zu bringen, ist der Musk 95% billiger. 95% billiger und er sagt, das ist erst der Anfang, von hier aus gehe ich nochmal 90% runter. Das ist die Überlegenheit von Privaten und deswegen habe ich mich auch mit dem Thema Raumfahrt beschäftigt, weil vielleicht kennt der ein oder andere meine Bücher über Polen oder über Vietnam, über verschiedene Länder, wo ich aufzeige, dass mehr Markt, mehr Wohlstand, mehr Effizienz, mehr Fortschritt bedeutet. Aber nach den Ländern habe ich mir jetzt mal eine Industrie vorgenommen, die früher ganz staatlich dominiert war und heute in den USA, nicht bei uns in Europa, privat dominiert ist, nämlich die Space-Industrie. Und dem Musk ist was gelungen mit seiner Rakete. Er hat das erste Mal eine wiederverwendbare Rakete geschaffen. Das war zwar auch der Anspruch vom Space Shuttle, aber am Ende war jeder Flug hat 1 bis 1,5 Milliarden gekostet. Das ist nicht erreicht worden. Musk hat schon vor 10 Jahren das erste Mal die Wiederverwendbarkeit erreicht und hat bis heute die gleiche Rakete 33 Mal benutzt. 33 Mal. Warum ist es wichtig? Wenn Sie von Frankfurt nach New York fliegen, und der Flieger wird jedes Mal verschrottet danach, dann sind die Kosten so ungefähr die Ticketkosten, ich habe mal so das überschlagen, bei $700,000 bis $800,000 pro Flug. Logisch, ja? Wenn jedes Mal das Flugzeug verschrottet wird. So ist es bisher bei der staatlichen Raumfahrt. Keine andere Raumfahrtorganisation staatlich, nicht in Europa, nicht in Amerika, in China, hat das bisher erreicht. Nur der Konkurrent von Musk, Jeff Bezos, der hat das Gleiche dann auch vor ein paar Monaten erreicht mit 10 Jahren Verzögerung. Das ist das, was Private erreichen können. Und heute wird die meisten, die fragen mich, Herr Zinnmann, was bedeutet das Weltraumkapitalismus? Ja? Oh, ich habe meine Bücher vergessen, die hole ich jetzt erstmal. So. Hab damit noch was vor nachher. Weltraumkapitalismus. Übrigens den Titel, herzlichen Dank an Professor Hans-Werner Sinn. Den Titel hat er sich ausgedacht. Wir waren Abendessen und dann haben wir über mein Buch gesprochen. Da sagt Herr Zillmann, nennen Sie es Weltraumkapitalismus. Ja? Und dann fragen sich manche Leute, ist es Zukunftsmusik, ist es Science Fiction? Da sage ich, nein, hier und heute gibt es Weltraumkapitalismus. Und zwar warum? Sie sehen mal von 324 Raketenstarts im letzten Jahr, 324 waren 165 allein von SpaceX. Das heißt, wenn SpaceX ein Land wäre, wäre es Nummer 1 mit großem Abstand zu China, dann mit 88. Mit großem Abstand zu China mit 88. Und wir Europäer, wo sind wir? 8. Immerhin schon eine Verdopplung vom Jahr davor, da hatten wir 4. Ungefähr so viel wie der Iran. Ja. Jetzt haben wir 8. Ja. Aber nur mal, um die 8 in eine richtige Relation zu setzen, dass auch private Unternehmen, Rocket Lab des Neuseeländers Peter Beck, hat im letzten Jahr 21 Raketen gestartet. Ein Unternehmen aus Neuseeland, 21 Raketen gestartet, also ungefähr 3-mal so viel wie wir Europäer. Von den aktiven Satelliten im Weltraum sind ungefähr 14.000, sind 2/3 heute Starlink-Satelliten von Musk. Also Sie sehen, Weltraumkapitalismus ist auch für mich, da komme ich gleich drauf, ein Zukunftsmodell, ist aber heute schon Realität. Jetzt die nächste Stufe. Hier sehen Sie mich mit Robert Cyprin. Der hat mir auch bei meinem Buch geholfen, mit dem habe ich gesprochen. Den werden Sie nicht kennen, den Namen. Das ist der Gründer und Präsident der Mars Society. Warum ist der wichtig? Es ist der Mann, der Elon Musk maßgeblich beeinflusst hat. Das können Sie auch in der Biografie lesen über Musk. Wer die Biografie gelesen über Musk von Isaacson, ein tolles Buch, da werden Sie seinen Namen finden. Der hat sein ganzes Leben der Idee gewidmet, den Mars zu erobern. Und das ist ja auch die Idee von Musk. Jetzt hat er zwar im Moment die Prioritäten ein bisschen mal verschoben Richtung Mond, aber Musks wahnsinnige Idee ist, nicht einmal einfach zum Mars, sondern 1 Million Menschen auf dem Mars anzusiedeln. Und er fängt an dafür, das Starship zu produzieren, wo jedes Mal 100 Leute zum Mars gebracht werden können mit 1000 Starships. Jetzt werden Sie sagen, der ist ja vollkommen wahnsinnig. Mag sein, aber das haben auch die Leute damals gedacht, wo er nach dem Verkauf der Firma PayPal zusammengesessen hat mit Freunden und dann fragt ihn einer, Anfang 30, was machst du denn als nächstes? Da sagt er, ich denke, ich will die Menschheit zur multiplanetaren Spezies machen und den Mars besiedeln. Und da haben die gesagt, du bist vollkommen gaga. Ja, und dann hat er den Robert Zyprin kennengelernt. Der hat ihm Kontakte gemacht. Dann ist er erstmal nach Russland gefahren, wollte da Raketen kaufen. Da haben die ihm die gleiche Frage wieder gestellt. Warum willst du die Rakete? Ja, mein Ziel ist, die Menschheit zur interplanetaren Spezies zu machen, den Mars zu erobern. Da haben die Russen ihm und seinem Kollegen auf die Füße gespuckt und sind umgekehrt auf die Füße gespuckt. Dann ist er zurückgeflogen und im Flieger hat er dann gesagt, am Laptop, Mensch, die müssen wir gar nicht kaufen, die können wir selbst basteln. Da haben die anderen erstmal gesagt, Mensch, selbst, ja. Sie sehen, heute ist er so erfolgreich, wie nie ein Unternehmen in der Menschheitsgeschichte war, ein Raumfahrtunternehmen. Und deswegen, man mag heute lachen drüber. Ich prophezeie, in den nächsten 10 Jahren werden die ersten Menschen zum Mars fliegen. Das halte ich für sehr sicher. Ich habe auch mit Leuten von der NASA gesprochen, mit einem, der seit 60 Jahren schon, der ist 84 jetzt bei der NASA ist. Der sagt, es gibt keine Showstopper, es gibt keine technischen Hindernisse mehr, um zum Mars zu kommen. Die gibt es heute definitiv nicht mehr. Aber wir haben auch mit dem Starship bald tatsächlich die Rakete, die das schaffen kann. Aber was fehlt, sind die ökonomischen Anreize. Ja, ich will es ein bisschen kürzer durchgehen. Ökonomische Anreize. Will mal vom Mars, kommen wir gleich wieder zum anderen Thema. Asteroid Mining, also Asteroidenbergbau. Sagen manche, was ist das? Das ist eine verrückte Idee. Nein, da gibt es schon Firmen, die das vorbereiten. Am Anfang natürlich sehr schwierig. Aber es fehlte bisher der ökonomische Anreiz, weil auch gar nicht sicher war, gehört dir das überhaupt, was du da abbaust und nicht. Laut dem Weltraumvertrag, komme ich nachher noch drauf, gibt es keine Eigentumsrechte auf Himmelskörpern auf anderen Planeten. Und da gibt es inzwischen schon Lösungen, aber bei dem Asteroid Mining, da gibt es auch viele Irrtümer technischer Art. Man sagt, das ist ja viel zu teuer, die Sache zur Erde zu bringen. Ja, in der Regel auch nicht notwendig. Es gibt allerdings manche Asteroiden, deren Wert ist so größer als das gesamte Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt wäre, weil sie zum großen Teil also riesige Platinvorkommen sind zum Beispiel. Aber darum geht es in der Regel gar nicht. Es geht eher darum, dass sie da auch Wasser haben, zwar in gefrorenem Zustand, wichtige Rohstoffe, und die brauchen sie nicht auf der Erde. Kein Mensch wird Wasser vom Asteroiden auf die Erde zu bringen. Die brauchen sie aber im Weltraum, weil es unglaublich teuer ist, Wasser von der Erde in den Weltraum zu bringen. Und Wasser brauchen sie aus ganz verschiedenen Gründen. Das heißt, auch das ist ein Zukunftsthema, wo ich ausführlich in meinem Buch drüber schreibe. Das Problem ist jetzt nur, und das ist die zentrale These in meinem Buch, ohne Privateigentum geht es auch im Weltraum nicht. Es gibt den Weltraumvertrag von 1967 und da ist festgelegt, dass Staaten kein Eigentum an Himmelskörpern oder an Grund und Boden auf Himmelskörpern erwerben können. Das finde ich erstmal gut, dass Staaten es nicht dürfen. Ja? Die andere Frage ist, dürfen das auch Private? Dürfen es Unternehmen und Privatpersonen? Und da gehen die Meinungen der Juristen auseinander. Ich habe ein ganzes Kapitel, wo ich die juristische Fachdiskussion darstelle. Die einen Juristen sagen, leiten das indirekt ab, warum das auch für Privatleute verboten ist. Und die anderen sagen, nein, was nicht verboten ist, ist erstmal erlaubt. Und private Unternehmen und Menschen können Eigentum da erwerben. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass es unsicher ist. Und das ist für Investoren natürlich nicht besonders gut. Und warum nicht? Weil klar, in den meisten erfolgreichen Ländern gibt es Privateigentum an Grund und Boden. Und selbst da, wo es es nicht gibt, wie zum Beispiel in China und Vietnam, können sie für 70 Jahre pachten und das verkaufen, was ähnlich ist praktisch wie Eigentum. Wo es gar kein Privateigentum gibt, das an Grund und Boden, ist in Nordkorea. Und warum glaubt man, dass Sozialismus, der auf der Erde nirgendwo funktioniert hat, wo es 24 Experimente gab in den letzten 100 Jahren und alle sind gescheitert, und jetzt meint man, im Weltraum auf einmal funktioniert's? Das ist tatsächlich die Idee, dass im Weltraum ohne Eigentumsrechte das funktionieren kann. Das ist meiner Meinung nach eine absolut wahnwitzige Idee, weil im Gegenteil, wir brauchen ja, wenn man sowas ernst nimmt, was es geben wird, Siedlungen auf dem Mond oder auf dem Mars, Asteroidenbergbau, brauchen wir ein noch viel effizienteres Wirtschaftssystem, weil die Lebensverhältnisse auf dem Mars, dagegen ist es selbst in der Antarktis total relaxed, weil in der Arktis haben sie wenigstens normale Schwerkraft, haben keine kosmische Strahlung und. Ja? Und unter solchen lebensfeindlichen Bedingungen dann mit einem System wie Nordkorea zu kommen, das ist Schwachsinn. Und mich wundert eigentlich, warum es nicht mehr Menschen gibt, außer jetzt ein paar Juristen in Fachzeitschriften, die das Thema mal diskutieren. Deswegen mache ich es in meinem Buch und hoffe auch, was mit zu beeinflussen. Und tatsächlich ist mir es erstmal gelungen, jetzt mit diesem Buch, das kommt am Montag in Deutschland raus, aber kommt im Juni in den USA raus, in einem der größten Verlagsgruppen der USA, wo auch zum Beispiel die Nobelpreisträgerin Machado gerade veröffentlicht hat. Und Newt Gingrich hat das Vorwort geschrieben, hat gesagt, die ganzen Experten haben gesagt, ja, das ist logisch, was Zittelmann schreibt, das ist der einzige Weg, wie es gehen wird. Und da trage ich hier bestimmt keinen, sagen wir, Eulen nach Athen, wie man das sagt, wenn ich Ihnen sage, die Gesetze, die ökonomischen Gesetze, die gelten nicht nur auf der Erde, die gelten auch im Weltraum. Nur weil es da weniger Schwerkraft gibt, heißt nicht, dass die ökonomischen Gesetze auf einmal außer Kraft gesetzt wären. Für das Space Mining hat man inzwischen rechtliche Grundlagen geschaffen, auch für die private Raumfahrt. Da hat übrigens gerade Obama, das hat mir der Robert Zyprin gesagt, Obama hat da ein großes Verdienst dran. Da habe ich gesagt, Obama, warum der? Was hat Obama mit Kapitalismus am Hut? Und was hat Obama mit Weltraum am Hut? Da sagt der Zyprin mir, nee, der hat damit gar nichts am Hut. Das hat ihn absolut nicht interessiert. Space. Und als dann andere kamen und haben ihm gesagt, weil er wollte alles für Obamacare und Wohlfahrtsstaat, Sozialausgaben, wo andere ihm dann gesagt haben, was hältst du von, dann lassen wir das auf die Privatleute machen. Naja, das ist eine gute Idee, dann lass die machen. Beweis für meine These, wenn Politiker sich nicht für etwas interessieren, ist es wunderbar. Weil dann ist die Bahn frei erst, dann ist die Bahn frei erst. Das sehen Sie auch schon. Am Vergleich der privaten Raumfahrt, ich habe ja eben dargestellt, 50 Jahre Stagnation mit der unbemannten Raumfahrt, die wesentlich erfolgreicher war. Warum? Weil die Politiker sich nicht für interessiert haben, sondern haben dann einfach mal die Ingenieure und die Wissenschaftler machen lassen. Deshalb erfolgreicher. Jetzt fragen Sie mich, was wäre denn ökonomisch sinnvoll, unabhängig von heutigem Recht? Wem soll das Eigentum gehören? Wie gesagt, Staaten bin ich erstmal dafür besser nicht, ja? Dass es niemand gehören soll, wie heute. Das ist eine Schwachsinnsvorstellung, weil es wird einfach nicht funktionieren. Ja? Wie wollen Sie das finanzieren? 1 Million Menschen oder wie der Zyprin das sagt, 50.000 Menschen zum Mars zu bringen. Das kann kein Staat finanzieren. Sie können es nur so finanzieren, das sage ich, das empfinde ich als fair. Wer technisch in der Lage ist, dahin zu kommen, und dann auch was damit zu machen, mit dem Land zu entwickeln. Dem soll es erstmal gehören. Nicht der ganze Mars, aber so meine Idee zum Beispiel, nehmen wir mal an, dem Mars gelingt es jetzt, zum Mars zu kommen, und dann nimmt der eine Fläche, sagen wir in der Größe von Singapur. Singapur passt 200.000 Mal von der Fläche auf den Mars, das heißt, für 199.999 andere ist auch noch genug da. Und dann entwickelt er das, aber natürlich behält er das nicht, sondern bringt es an die Börse. Als REIT, als Real Estate Investment Trust. Und dann kann jeder einzelne von Ihnen ein Stück davon erwerben und damit letztlich die ganze Sache finanzieren. Ja? Sie sagen vielleicht, das ist klingt sehr fantastisch als Idee, aber ich habe hier einen Zeugen. Den werden Sie vielleicht nicht kennen, aber für mich war, ich habe viele positive Stimmen zu meinem Buch bekommen. Ich habe gesagt, von dem Hans-Werner Sinn über den Zyprin und viele andere, aber was für mich gezählt hat, war diese Stimme, weil den Sie hier sehen, Matthew Reinsfield, ist die Autorität auf der Welt fürs Thema Space Economy von der Harvard Business School. Und wo der mir geschrieben hat, Zittelmanns Buch ist Pflichtlektüre und er hat es raus, wie es geht. Als Autor verdient man ja mit Büchern nicht viel Geld, aber natürlich als Autor ist man eitel. Nur eitle Menschen schreiben Bücher. Ich gehöre also eindeutig dazu. Ja. Hat schon Reich Ranitzky gesagt, ja, jeder Autor ist eitel. Es gibt keine Autoren, die nicht eitel. Bin ich auch. Da freut man sich natürlich dann über die Anerkennung. So, und dann will man auch, dass das Buch gelesen wird. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Buch gibt es ab Montag. Das heißt, wer es jetzt bestellt, der kriegt es am Montag. Ich gebe mal vielleicht Wer möchte das Buch haben? Weltraumkapitalismus. Weltraumkapitalismus heißt, ja? Ja, bitte, wer will es haben? Dann kommen Sie vor, holen Sie es. Ja? Okay, so, für die anderen noch einen von hinten. Ja, einen von hinten, sonst ist es unfair. Ja? Für die anderen habe ich folgende Bitte. Hier ist auch ein QR-Code, ich hoffe, der funktioniert, aber hier sehen Sie auch das Buch. Ich möchte, dass Sie das Buch heute bestellen, weil ich hoffe, dass mir das hilft, auf die Bestsellerliste zu kommen. Das sagen Sie jetzt natürlich, ja, was der Zittelmann will, das ist ja nett, das ist ja klar, jeder Autor, ja, manche schreiben ja auf dem Internet manchmal, der Zittelmann will ja nur seine Bücher verkaufen. Ja, ich will meine Bücher verkaufen. Ich kenne auch keinen Autor, der seine Bücher nicht verkaufen will. Herr Kotz hat auch ein tolles Buch geschrieben. Wollen Sie auch, dass es gekauft wird, Fröser Kotz? Ja? Also ein sehr lohnenswertes Buch auch. Nee, aber ich habe einen Anreiz für Sie. Und zwar, wenn Sie auf die Website gehen, weltraumkapitalismus.de, da ist ein Gewinnspiel. Und der erste Preis ist, ich lade Sie in den exklusivsten Club Deutschlands ein. Nur wir beide in den Shiner Club Berlin, da können wir über alle Themen sprechen. Und dieses Preisausschreiben-Gewinnspiel geht nur noch heute und morgen. Und zwar nur für denjenigen, der das Buch vorbestellt. Und jetzt lege ich noch eins drauf. Sie sehen, ich versuche, ein guter Verkäufer zu sein. Das ist das Letzte dann. Ich möchte etwas spenden für das Millet-Institut, weil ich das eine tolle Idee finde. Ich darf mal für mich in Anspruch nehmen, ich glaube, ich war der Erste in Deutschland, einer der wirklich Ersten, der Millet propagiert hat und den Namen von Millet gehört hat. Warum? Wie kam das? Ich habe so einen Google Alert, wo immer angezeigt wird, wenn mein Name kommt, in letzter Tage sehr häufig in Verbindung mit, hat vielleicht der eine oder andere gehört, mit Putin und Hitler und so weiter. Ja, wenn Sie mal googeln, Zittelmann, Putin, Hitler, da kriegen Sie Dutzende Einträge. Jetzt, ja. Und da war aber ein anderer Name, da sehe ich ein Interview mit einem gewissen Javier Millet, dessen Namen ich schon nicht gehört habe. Da haben die den gefragt, und was machst du heute Nachmittag? Und er sagt, heute Nachmittag gehe ich weiter nach Hause und lese das Buch von Rainer Zittelmann. Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da war der mir sofort sympathisch, ja, weil ich gedacht habe, das ist toll. Wir sind alle Leser bei der Bücher, unglaublich sympathisch. Und der war mir sympathisch und ist mir sympathisch geblieben. Ich war dann 2022 da, 23 da, 24 da und finde es toll, dass es ein Millet-Institut gibt. Und jetzt mein Angebot. Wir zählen jetzt mal nach, wie viele Leute sich melden und sagen, ich werde das Buch heute bestellen und für jede einzelne Bestellung werde ich 10 Euro an das Millet-Institut spenden. Das heißt, wenn ich jetzt 100 melden, was ich mal hoffe, dann sind das 1.000 Euro. Die gibt es nicht irgendwann, sondern jetzt sofort. Ich brauche nur noch den, der es entgegennimmt. Also, wer meldet sich? Wer wird das Buch heute bestellen? Alisa, kannst du mal zählen? Zählen wir mal, damit ich muss ja wissen, wie viel ich spenden muss. Okay. Das Geld ist da, also so ist es nicht. Ja, aber haben es ja nicht alle gemeldet, ja? So, wie viel sind es ungefähr?
Also ungefähr.
Wie viel?
Wahrscheinlich noch
50.
Also sie sagt 50, ich bin optimistisch und sage, eigentlich bestellen da noch ein paar, die es nicht gesagt haben. Wer nimmt 1.000 Euro entgegen?
Herr
Kummer
schreibt.
Wo ist er? Ich möchte gleich, dass nicht einer denkt, ich erzähle hier einen Scheiß. Ja? Also.
Der Herr Präsident sagt, ich soll das entgegennehmen.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habe ich hier nur.
Nee, das sind 10.
Sind 10, okay. 10. Ich habe falsch gezählt. Okay, also, vielen Dank dafür, Weltraumkapitalismus.
Nee, es sind doch nur 9.
Danke.